Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ein vergiftetes Angebot könnte man es mittlerweile nennen. Die Union bietet dem Bundeskanzler die Zusammenarbeit in der Migrationspolitik an. Nach dem ersten Gespräch klingt es aber gar nicht mehr nach Angebot, sondern eher nach Erpressung. Wie viel Sprengstoffpotenzial hat das für die Ampel? Das ist gleich ein Thema in dieser Tageszusammenfassung. Und wie groß ist die islamistische Terrorgefahr momentan und welche Rolle spielt dabei Österreich? Der Täter in München kam ja aus dem Nachbarland. Das gleich im Gespräch mit dem Terrorismusforscher Nicolas Stockhammer von der Donau-Universität Krems. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. In der Politik haben manche Forderungen eine kurze Halbwertszeit. Wenn man CDU-Chef Merz so hört, dann könnte man meinen, sobald an der deutschen Grenze kontrolliert und zurückgewiesen würde, hätten sich alle Probleme mit der Migration aufgelöst. Dabei schickt die Bundespolizei bereits in großem Stil zurück. Allein im ersten Halbjahr 2024 hat die Bundespolizei laut neuesten Berichten mehr als die Hälfte der Menschen nach einer unerlaubten Einreise wieder in die Nachbarländer zurückgeschickt. Wie groß ist also die Halbwertszeit des lautstarken Forderns aus der Union, Johannes Kuhn?
Von einem Ultimatum will CDU-Chef Friedrich Merz nicht mehr sprechen, sondern einer freundlich formulierten Bitte an den Kanzler. Doch in der Sache bleibt Merz am Rande der Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Neu-Hardenberg hart. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse bis Anfang kommender Woche klarstellen, was er wolle.
Dazu gehört aus unserer Sicht unverzichtbar die Entscheidung der Bundesregierung, Zurückweisungen an den Grenzen sofort vorzunehmen. Und zwar umfassend. Nicht irgendwie und ein bisschen, sondern umfassend.
Das nächste Treffen zwischen Bundesregierung und Unionsvertretern ist bislang für Dienstag angesetzt. Unter Vorbehalt, wie Merz erneut betonte.
Wenn der Bundeskanzler einen Konsens in seiner Regierung erzielt, bis dahin ist das gut. Wenn er ihn nicht erzielt, kann er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und sagen, das machen wir jetzt so. Er hat uns dabei an seiner Seite. Wir werden das unterstützen. Aber ohne eine solche Entscheidung wird es eine Beteiligung von uns an weiteren Gesprächen nicht geben.
Die Unionsfraktion unterfüttert ihre Haltung mit einem fünfseitigen Papier zur Migrationspolitik. Darin fordert sie die Ausweitung der Grenzkontrollen, wie sie bereits zur Fußball-EM durchgeführt wurde. Geflüchtete sollen abgewiesen werden, wenn sie nicht akut bedroht sind. Im Zweifel sollen die Ankommenden an der Grenze gestoppt und in die EU-Länder zurückgeschickt werden, aus denen sie kommen. Faktisch wolle man einen Migrationsstopp aus Syrien und Afghanistan erreichen. Rechtlich ist das Unterfangen umstritten, logistisch sind viele Fragen offen und politisch birgt der Zurückweisungsplan Zündstoff. Nicht nur in den Nachbarländern, sondern für die gesamte EU. Dennoch könnte Scholz die Verschärfung mittragen. Auch viele Sozialdemokraten halten das Migrationsthema für den Schlüssel, um die AfD zurückzudrängen. So räumte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf der SPD-Sommerklausur im brandenburgischen Nauen ein.
Der Ernst der Lage ist ganz offensichtlich, das zeigen die Wahlergebnisse und natürlich auch, dass wir in Thüringen und in Sachsen zu verantworten haben, dass das Ergebnis so ist, wie es ist, weil das Verhalten innerhalb der Koalition überhaupt nicht unterstützend war. Auch das ist zur Sprache gekommen, das weiß aber auch der Bundeskanzler, dafür braucht er nicht die SPD-Fraktion.
Während sich die SPD offiziell bedeckt hält, schließt sich die FDP der Forderung nach Zurückweisungen an der Grenze offen an. Die Forderung ist Teil eines Papiers mit mehr als 50 Maßnahmen zur Migrationspolitik, das die FDP-Bundestagsfraktion heute auf ihrer Klausurtagung in Hamburg verabschiedete. Bleiben noch die Grünen. Die hat man in der Union längst als Bremsklotz erkannt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Wenn man das richtig interpretiert, dann sind es nicht alle drei Parteien der Ampel, die hier offensichtlich keine Bereitschaft zeigen, sondern es scheitert offensichtlich an einer Partei, an den Grünen. Aktuell, dass es hier zu einer Vereinbarung kommen kann.
Wie schon in den vergangenen Tagen hielt sich die erste Reihe der Grünen auch am Freitag mit einer Bewertung der Vorschläge in der Sache zurück. Man prüfe, lautet die Botschaft, wobei man durchaus rechtliche Zweifel an den Zurückweisungen und auch an dauerhaften Grenzkontrollen artikuliert. Klar ist, für diese beiden Fragen genügt eine Zustimmung der grünen Minister. Sie müssten also nicht im Parlament behandelt werden. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass Innen- und Justizministerium die vorgeschlagenen Maßnahmen über das Wochenende prüfen wollen.
Migration ist also von allen Parteien jetzt als Schlüsselproblem identifiziert. Nur wie die Ampelregierung sich da einig werden soll, das ist mehr als fraglich. Hier zeichnet sich der nächste große Streit möglicherweise ab, denn wieder mal zeigt sich auch hier, dass erstmal alle Koalitionspartner der Ampel auch in dieser Frage für sich selbst kämpfen. Ann-Kathrin Büsker.
0,9 und 1,1%. Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen waren für die Freien Demokraten niederschmetternd. In der Folge gab es erneut Stimmen aus den Ländern, aber auch der Bundestagsfraktion, die die Ampelkoalition im Bund zur Disposition stellten. Einem Ausstieg aus der Koalition erteilte Parteichef Christian Lindner im Interview der Woche des SWR jedoch eine Absage.
Was im Rahmen der Ampel und den politischen Limits dieser Konstellation möglich ist, sollte umgesetzt werden, weil wir schlicht keine Zeit verlieren sollten.
Das gelte auch nach der Wahl in Brandenburg noch. Auch hier sehen die Umfragen für die FDP derzeit schlecht aus.
Ich kenne meine Partei sehr gut und weiß deshalb, dass meine Parteifreundinnen und Parteifreunde Aufs und Abs kennen und deshalb starke Nerven haben.
Lindner identifiziert für die kommende politische Arbeit zwei konkrete Handlungsfelder, die Asylpolitik und die Wirtschaftspolitik. Beide stehen im Mittelpunkt der Beschlüsse der Klausur der Bundestagsfraktion, die heute in Hamburg zu Ende ging.
Die Migrationspolitik in Deutschland, sie muss realistisch sein und sie muss die Interessen unseres Landes berücksichtigen,
erklärte Fraktionschef Christian Dürr. Die FDP ist für Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, ohne konkret zu erläutern, wer dort im Detail zurückgewiesen werden soll. Bereits andernorts registrierte Flüchtlinge oder alle. Gleichzeitig ist die Partei bemüht zu betonen, dass Einwanderung in den Arbeitsmarkt gewünscht ist.
Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten.
So Fraktionschef Dürr. Denn Fachkräfte aus dem Ausland sind ein wichtiger Faktor für das von der Partei anvisierte Wirtschaftswachstum. So beschloss die Fraktion:
Ein Hamburger Pakt für eine weitergedachte Wirtschaftswende.
Wirtschaftswende. Das Schlagwort der FDP ist zurück. Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung, die Absenkung von Baustandards, das sind konkrete Forderungen. Bereits innerhalb der Ampel verabredete Maßnahmen zur sogenannten Wachstumsinitiative sollen schnell umgesetzt werden, geht es nach Dürr.
Mein Ziel ist, dass zum Jahreswechsel solche Gesetze in Kraft treten können, damit sie bereits im kommenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten können.
Das wäre für die Partei auch wichtig, um für den Bundestagswahlkampf 2025 auf Erreichtes zu verweisen. Von der faktischen Bedeutungslosigkeit in mehreren ostdeutschen Bundesländern will sich Dürr nicht entmutigen lassen. Er verwies auf die letzten Ergebnisse am Tagungsort in Hamburg.
Vor einigen Wochen hat hier ja eine Europawahl stattgefunden mit 7% für die Freien Demokraten, was zeigt, dass mit den Freien Demokraten zu rechnen ist.
Parteichef Christian Lindner ließ derweil im SWR keinen Zweifel daran, dass er die Partei auch weiterhin anführen will.
Aber selbstverständlich werde ich mich ein weiteres Mal um den Vorsitz meiner Partei und die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl bewerben.
Lindner ist seit Dezember 2013 Parteichef der FDP.
Genau eine Woche ist es her, dass 28 afghanische Straftäter aus Deutschland in ihr Heimatland abgeschoben worden waren. Mit einem Flugzeug aus Katar waren sie von Leipzig nach Kabul geflogen worden. Wie es nach der Ankunft weiterging für sie? Die Taliban hat jene Straftäter freigelassen. Peter Hornung.
Er nennt seinen Namen nicht, hat seinen Kopf verhüllt mit einem bunten Tuch und wird nur von hinten über die Schulter gefilmt. Einer der 28, die aus Deutschland abgeschoben wurden. Er habe seit 27 Jahren in Deutschland gelebt, sagte dem Reporter von BBC Pashto, einem speziellen Programm des britischen Senders in einer der beiden Landessprachen Afghanistans. Er sei mit einer Muslimin verheiratet, sagt der Mann, habe 4 Kinder, sein Ältester werde in 3 Monaten volljährig. Zu 6,5 Jahren sei er in Deutschland verurteilt worden. 4 Jahre und 8 Monate habe er seither im Gefängnis verbracht. Warum er verurteilt wurde, sagt er nicht. Dafür klagt er darüber, wie er abgeschoben worden sei. Um 9 Uhr morgens seien sie in seine Zelle gekommen. 6 Polizisten hätten ihn an Händen und Füßen gefesselt. Er sei vorher nicht informiert worden, habe keinen Verteidiger sprechen können und seine Familie habe er auch nicht erreicht. Jetzt sei er in Afghanistan, wo er niemanden kenne. Alle Verwandten seien in Europa, den USA. Vor genau einer Woche waren die Abgeschobenen in Kabul angekommen. Ein ARD-Team konnte kurz auf dem Flughafengelände filmen. Man sieht einige Männer, wie sie aus dem Bus steigen, an Händen mit Kabelbinder gefesselt. In einer Reihe gehen sie in ein Gebäude. Es gibt Berichte, wonach die Männer geschlagen und getreten wurden. Anschließend seien sie vom Geheimdienst der Taliban über Tage verhört worden. Ein paar von ihnen durften das Flughafengelände danach verlassen und zu ihren Familien gehen. Kontakt mit Journalisten wollte aber keiner. Die Taliban selbst geben sich äußerst wortkarg. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur DPA lediglich, die Inhaftierten würden, Zitat, unter Berücksichtigung der von ihnen begangenen Straftaten und ihrer Vorstrafen nach dem Gesetz untersucht und behandelt. Was das tatsächlich heißt, unklar. Eine Meldung der Bild-Zeitung vom Mittwoch jedenfalls, wonach einige der Abgeschobenen jetzt im größten Gefängnis Kabuls einsäßen, hat keiner bestätigt. Mit offenen Armen jedenfalls werden die Straftäter auch nicht aufgenommen. Viele Menschen in Afghanistan, heißt es, seien wütend auf die Männer, weil sie dem Land Schande im Ausland gebracht hätten und weil sie damit allen afghanischen Flüchtlingen und Asylbewerbern schadeten. Was auch bemerkenswert ist, der Flug aus Leipzig vergangene Woche wurde abends in Afghanistans wichtigsten Nachrichtensender Tolo News mit keinem Wort erwähnt, obwohl er sonst sicher ein großes Thema gewesen wäre. Die Taliban, das sagten afghanische Journalisten im ARD-Studio Südasien, hätten sehr deutlich gemacht, dass sie keine Berichte wollen über dieses Thema.
Es wurde Schlimmstes verhindert. Einen Tag nach dem Anschlagsversuch in München deuten immer mehr Hinweise auf eine islamistische Gesinnung des Täters hin. Einem 18-Jährigen aus Österreich mit bosnischem Hintergrund. Laut bayerischem Innenminister plante der wohl einen Anschlag auf das israelische Konsulat. Was über den Schützen und seine Absichten sonst bekannt ist, das berichtet Christina Lutz.
Noch wurde kein Bekennerschreiben oder Video gefunden, das erklären könnte, warum der junge Österreicher am Donnerstag am Münchner Karolinenplatz um sich geschossen hat. Die Ermittler schildern am Tag nach der Tat vor allem die Fakten. Der Täter habe auf das NS-Doku-Zentrum und das israelische Generalkonsulat geschossen. Zudem lägen der österreichischen Polizei Erkenntnisse vor, dass er sich islamistisch radikalisiert habe.
Deswegen haben wir auch die Arbeitshypothese, ich nenne es bewusst so, Hypothese, dass der Täter islamistisch bzw. antisemitisch motiviert gehandelt hat.
So Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann. Was die Polizei inzwischen mit Sicherheit weiß, der junge Mann war ohne Mittäter unterwegs. Er war Donnerstag früh allein aus dem Salzburger Land nach München gefahren. Erst am Tag zuvor hatte er sein Gewehr, ein Karabiner der Schweizer Wehrmacht, gekauft. Laut Polizei eine Waffe mit massiver Durchschlagkraft. Im Auto des Täters wurde eine leere Packung für 50 Patronen gefunden. Mindestens 9 Schuss hatte er im Umfeld des Generalkonsulats abgefeuert. Die 5 Polizisten, die ihn stoppten, schossen ihre Dienstpistolen und Maschinenpistolen leer. Der Täter starb noch am Tatort. Ein Polizist und eine Passantin erlitten ein Knalltrauma.
Und auch im rheinland-pfälzischen Linz wurde Schlimmeres verhindert. In der Nacht war ein mit einer Machete bewaffneter Mann in eine Polizeidienststelle eingedrungen, konnte dann aber überwältigt werden. Auch hier ist ein islamistischer Hintergrund wahrscheinlich. Über die gesamte Bedrohungslage in dieser Richtung konnte ich vor der Sendung mit Nikolaus Stockhammer sprechen. Er ist Terrorismusforscher an der Universität der Donau-Uni Krems. Und er hält die islamistische Terrorgefahr europaweit für erhöht.
Wir sehen quasi eine zunehmende Konjunktur bei islamistisch motivierten Terroranschlägen. Konkret betrifft das natürlich derzeit vorwiegend Deutschland, Österreich zu einem gewissen Ausmaß, Frankreich und die Benelux-Staaten im Vordergrund. Das führe ich darauf zurück, dass es eine antreibende Stimulation quasi gibt durch den Gaza-Konflikt im islamistischen Spektrum sowie auch eine Beflügelung durch das Wiedererstarken des IS in Form seines Ablegers ISPK, also diesem Khorasan-Provinz-Ablegers.
Mhm. Gucken wir uns nochmal die Tatorte an. München, Solingen. Heute gab es einen Vorfall im rheinland-pfälzischen Linz. Davor natürlich der vereitelte Anschlag in Wien auf das Taylor Swift-Konzert. Ist das ein Zufall, dass das jetzt in so einer geballten Menge auftritt? Sind das alles Trittbrettfahrer oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Natürlich ist nicht auszuschließen, dass vereinzelt Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen werden, aber prinzipiell sieht es derzeit einfach nach einer Verstetigung, einer Wellendynamik aus, dass gerade islamistische Anschlagsszenarien relativ einfach im Prinzip des Low-Level-Attentats durchgeführt werden können, da hier relativ wenig Planung und vorgestaffelte Logistik notwendig ist und auch die Sicherheitsbehörden weniger Möglichkeiten haben, so etwas im Vorfeld zu unterbinden.
Kann man das überhaupt unterbinden oder verhindern? Oder ist das eben, weil es so eine niedrig liegende Schwelle ist, kaum zu verhindern?
Eben eine niedrige Schwelle bedeutet automatisch, dass wenig Kommunikation im Vorfeld erfolgt ist, weil gerade die Kommunikation vor einem Terroranschlag erlaubt es, Nachrichtendiensten, Sicherheitsbehörden quasi antizipativ einzuschreiten. Und das erfolgt natürlich dann, wenn es Hinweise gibt. Wenn aber jemand sich kurzfristig entschließt, ein sogenanntes Gelegenheitsattentat zu verüben, dann sind die Sicherheitsbehörden oft nachhinkend, was die Eingreifmöglichkeit betrifft.
Der mutmaßliche Täter in München, der kam aus Österreich. Nach den versuchten Anschlägen auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien, aber auch auf die vereitelten Anschläge auf die Regenbogenparade 2023 und ich glaube auch auf den Stephansdom, das war im gleichen Jahr meiner Meinung nach, und aber auch nach dem tragischen Amoklauf in Wien 2020 im November. Ja. Muss man sich ja fragen, ist in Österreich die islamistische Szene besonders aktiv?
Davon kann man leider ausgehen, denn in Österreich hat sich mit dem Aufkommen des IS Mitte der 2010er Jahre eine doch relativ überproportional große islamistische Szene herausbilden können. Österreich hat beispielsweise mehr als 300 Personen, im Genauen sogar 330, auswandern lassen, quasi in den Dschihad nach Syrien. Im Vergleich dazu Deutschland, da waren es etwa 900 Personen. Man sieht jetzt in der Größenordnung, wenn man den Faktor 10 der Bevölkerung hier heranziehen würde, dass Österreich da überproportional stark vertreten war, sogar die viertgrößte Nation in Europa bemessen an der Einwohnerzahl. Konkret gibt es in Österreich eine, würde ich sagen, durchaus signifikante Islamistenszene mit einem Balkanbezug, aber nicht nur, also auch quasi aus dieser tschetschenischen Herkunftsstruktur sind immer wieder vereinzelt Akteure auf der Bildfläche erschienen.
Wenn Sie sagen, die islamistische Szene in Österreich ist gerade besonders aktiv und groß, kann man da jetzt nach den jüngsten Ereignissen sagen, dass die jetzt auch verstärkt nach Deutschland ausstrahlt?
Da wäre ich noch ein wenig zurückhaltend mit so einer Aussage, aber was wir definitiv beobachten, ist eine transnationale, grenzüberschreitende Dimension des islamistischen Terrorismus in den 2020er Jahren. Und gerade Österreich-Deutschland hat so eine gewisse Achsendynamik entfaltet in den letzten Jahren. Auch im Vorfeld des Terroranschlags von Wien im November 2020 gab es eine rege Reisebewegung sämtlicher Akteure, Unterstützer, auch des späteren Attentäters nach Deutschland und von Deutschland nach Österreich. Das war auch einschlägig bekannt den Sicherheitsbehörden. Hier hat beispielsweise der BND oder der deutsche Verfassungsschutz auch immer wieder Observationsmaßnahmen angewandt. Aber man sieht einfach, dass die geografische Nähe, offene Schengen-Grenzen und andere Aspekte hier ganz stark hineinspielen.
Es gab ja immer wieder Kritik dann auch an den österreichischen Sicherheitsbehörden. Würden Sie denn die für berechtigt ansehen oder wie sind da die Sicherheitsbehörden in Österreich aufgestellt in Sachen islamistische Terrorgefahr?
Also es gab natürlich im Jahr 2021 mit der Neuaufstellung des Verfassungsschutzes durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst eine umfassende Erneuerung und man hat hier alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um die Apparaturen und Strukturen zu verbessern. Das ist auch so erfolgt. Aber man muss natürlich sagen, dass gerade im Vorfeld des Terroranschlags von 2020 hier etliche Fehlleistungen zu konstatieren waren, die auch durch einen unabhängigen Untersuchungsbericht detailliert aufgearbeitet wurden.
Sie haben jetzt im Laufe des Interviews gesagt, Herr Stockhammer, dass es schwierig möglich ist, solche Taten zu verhindern. Jetzt wurde in Deutschland ein Sicherheitspaket verabschiedet, das vor allem ein Messerverbot verschärft. Was halten Sie von solchen Maßnahmen?
Solche Maßnahmen, zum Beispiel ein Messerverbot, sind natürlich eher als kosmetisch anzusehen. Ich erinnere an den Fall des Dresdner Messerattentats kurz vor dem Wiener Terroranschlag 2020, wo ein Islamist zwei Personen mit einem 17 cm langen Klingenmesser attackiert hatte. Das war ein Küchenmesser, das diese Person offenbar kurzfristig vorher erstanden hat. Zum Beispiel mit solchen Möglichkeiten könnte man so ein Messerverbot umgehen. Also das ist nur ein guter Schirm, aber ein schlechtes Dach. Im Wesentlichen sind Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen sehr breit aufgestellt und man muss auf vielen Enden und Ecken hier Maßnahmen treffen und Verbesserungen implementieren.
Herr Stockhammer, lassen Sie mich zum Abschluss noch die Frage stellen, weil Sie es erwähnt haben, dass das Ganze auch daran liegt, dass der IS, der Islamische Staat, wieder erstarken konnte. Woran liegt das? Wie konnte das passieren? Und vor allem wo auch?
Dieser IS-Ableger, IS Khorasan-Provinz, hat sich von Anfang an sehr stark auf Europa konzentriert. Und ich meine, dass dieses Erstarken zuerst durch ein Narrativ gelungen ist. Dieses Narrativ wurde darin begründet, dass es dem IS gelungen ist, vor dem Abzug der US- und NATO-Truppen in Afghanistan diesen verheerenden Terroranschlag am Flughafen in Kabul zu unternehmen, trotz etlicher Vorwarnungen und erhöhter Sicherheitsbedingungen. Und das hat dieses Narrativ bestärkt. Und in den letzten Jahren sind vorwiegend Fälle mit einem Bezug zu diesem Ableger zu registrieren gewesen. Der letzte größere Terroranschlag durch diese Gruppierung war eben jener im Jahr 2024 in der Moskau Crocus City Hall.
Nicolas Stockhammer hier im Interview im Deutschlandfunk. Er ist Politikwissenschaftler mit Fokus auf Sicherheitspolitik an der Donau-Universität in Krems. 23.32 Uhr. Willkommen zu unseren Kurznachrichten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Israel deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung geäußert. Björn Dacke.
Annalena Baerbock sagt, als enger Freund muss man Warnsignale ansprechen. Das habe sie bei ihrem israelischen Kollegen Katz getan. Die Warnsignale? Die Geduld der internationalen Partner mit Israel schwindet. Regierungen in der Region geraten innenpolitisch unter Druck. Und der Militäreinsatz der israelischen Armee im Westjordanland könnte neue Gewalt auslösen. Wie Katz darauf reagiert hat, ist nicht bekannt. Baerbock trat nach dem Gespräch allein vor die Mikrofone. Vor dem Gespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Gallant sagt die deutsche Außenministerin, ihr geht es um die Sicherheit der Menschen in Israel, nicht um die Sicherheit der Regierung oder einzelner Mitglieder. Gallant ist einer der lautesten Kritiker innerhalb der Regierung. Das Treffen mit ihm soll auch ein Signal senden an Ministerpräsident Netanyahu, der ein Abkommen über einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Geiseln bisher ablehnt. Baerbock fährt jetzt weiter ins besetzte Westjordanland zum palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa. Dort gilt es nach Einschätzung der Außenministerin zu verhindern, dass die Gewalt aus Gaza auch ins Westjordanland schwappt. Und sie will die palästinensische Autonomiebehörde stärken, damit diese in Gaza eine größere Verantwortung übernehmen kann.
Das Strafmaß im Schweigegeldverfahren gegen Donald Trump wird erst nach der US-Wahl verkündet. Das hat der zuständige Richter aus New York entschieden, Martin Ganselmeier.
In dem Prozess ging es um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Anklage hatte Trump vorgeworfen, er habe 2016 seine Wahlchancen durch die Zahlung von $130.000 Schweigegeld an Stormy Daniels verbessern wollen. Und er habe anschließend die Zahlung unrechtmäßig verbucht. Bereits Ende Mai hatten die Geschworenen Donald Trump deshalb in allen 34 Anklagepunkten für schuldig erklärt. Welche Strafe Trump dafür bekommt, eine Geldstrafe oder gar eine Haftstrafe, das sollte eigentlich am 18. September verkündet werden. Doch der zuständige Richter Juan Merchan aus Manhattan folgte nun einem Antrag von Trumps Verteidigern und verschob die Strafmaßverkündung auf den 26. November. Das ist erst 3 Wochen nach der Präsidentschaftswahl in den USA. Damit wolle er den Eindruck vermeiden, schrieb der Richter zur Begründung, dass sein Urteil den Wahlausgang beeinflussen könnte. Das Gericht sei eine faire, unparteiische und apolitische Institution, so Richter Merchan. Für Donald Trump ist diese Entscheidung ein Erfolg. Seine Verteidiger wollen jedoch noch mehr. Sie wollen, dass auch das Urteil der Geschworenen von einem höheren Gericht gekippt wird.
Das Umweltbundesamt hat 8 Klimaschutzprojekten in China wegen möglichen Betrugs die Zertifikate verweigert. Ruth Kirchner.
Um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzziele zu erreichen, dürfen deutsche Mineralölkonzerne Klimaschutzprojekte im Ausland finanzieren und bekommen dafür für ihre eigenen Bilanzen sogenannte CO2-Zertifikate gutgeschrieben. 75 solcher Projekte gibt es weltweit, die meisten in China. Doch seit einiger Zeit stehen viele unter Verdacht, gar nicht das zu leisten, was sie versprechen, oder schlichtweg nicht zu existieren. Deswegen hat das Umweltbundesamt jetzt in 8 Fällen deutschen Konzernen die Ausstellung von Klimazertifikaten verweigert. Die Konzerne wollten sich damit ursprünglich 215.000 Tonnen CO2 auf ihre Klimabilanzen anrechnen lassen. Doch daraus wird jetzt nichts. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden bei allen 8 Klimaschutzprojekten in China Unregelmäßigkeiten nachgewiesen. Genauere Angaben zu den Unternehmen und Projekten machte die Behörde auf Nachfrage nicht. Doch weitere Ermittlungen laufen bereits. Das Umweltbundesamt nimmt nach eigenen Angaben zunächst weitere 13 Projekte in China unter die Lupe. Auch in Deutschland wird ermittelt gegen Unternehmen, die auf Umweltgutachten zu den umstrittenen Zertifikaten spezialisiert sind.
Die vergangenen 3 Sommermonate waren im globalen Durchschnitt so warm wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Hans-Joachim Viehweger.
Auch wenn im August kein neuer Temperaturhöchststand gemessen wurde, im Schnitt war es in diesem Sommer deutlich heißer als in den vergangenen 33 Jahren. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur für die Monate Juni, Juli und August um 0,69 Grad Celsius über dem entsprechenden Vergleichswert für die Jahre 1991 bis 2020. In Europa lag der Wert sogar um rund 1,5 Grad Celsius über dem entsprechenden Wert. Regional gab es dabei Unterschiede, lagen die Temperaturen in Süd- und Osteuropa über dem Durchschnitt, bewegten sie sich unter anderem in den nordwestlichen Teilen Irlands und Großbritanniens, in Island und im Süden Norwegens darunter. Die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess äußerte sich besorgt angesichts der Messungen. Sie rief dazu auf, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Andernfalls, so Burgess, würden temperaturbezogene Extremereignisse intensiver, mit noch verheerenderen Folgen für die Menschen und den Planeten.
Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener Stellenaufbau in den USA scheint die Zinserwartung der Anleger im Großen und Ganzen zu bestätigen und führt heute nur zu geringen Anpassungen an den Finanzmärkten. Dazu Heidi Radwilas.
Der September gilt an der Börse als schwieriger Monat und nach der ersten Septemberwoche hat sich das unter anderem für den DAX voll bewahrheitet. Am Montag gab es noch ein minimales Plus, es folgte am Dienstag nach Handelsstart sogar ein neuer Rekord. Und dann zu Handelsschluss ein dickes Minus. Tag für Tag. Heute mit 18.302 Punkten sogar ein ganz dickes Minus von 1,5%. Uneinheitlich am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten. Im August wurden laut US-Regierung mit 142.000 Stellen genug neue Arbeitsplätze geschaffen, um Beschäftigung zu ermöglichen. Aber nicht so viele Stellen, dass Ökonomen eine Überhitzung des Arbeitsmarkts befürchten müssten. Ein Indiz dafür, dass Arbeitsmarkt und Wirtschaft in den USA eher stabil sind. Und einer Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed Mitte September nichts im Wege stehen sollte. Wermutstropfen? Die revidierten Arbeitsmarktdaten der Vormonate sprechen für einen weitaus abgekühlteren Arbeitsmarkt. Das nährt Sorgen, dass die USA doch kurz vor einer Rezession stehen könnten, was die Anleger wenig begeisterte. Dazu enttäuschte der Halbleiterkonzern Broadcom in den USA. Die Technologiebörse Nasdaq sackte ab und mit ihr der DAX. Im Wochenvergleich hat der DAX über 3% verloren. Bei den Einzelaktien war das Papier von Siemens Energy mit minus 7% der größte Verlierer im DAX. Grund seien Gewinnmitnahmen, heißt es von Händlern.
Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, 23 Uhr gleich 40 Minuten. Er ist ein Mann für die schwierigen Aufgaben, Michel Barnier. Er ist vor allem als der Brüsseler Brexit-Unterhändler in Erinnerung. Zuvor war er ausgerechnet in der Finanzkrise EU-Kommissar für den Binnenmarkt. Jetzt soll er eine neue französische Regierung anführen. Und das ist auch eine sehr schwierige Aufgabe, weil Barnier keine Mehrheit im Parlament besitzt, die Probleme groß sind und die Zeit drängt.
Je pense que c'est le moment que chacun à sa place retrousse les manches et moi je vais le faire.
Michel Barnier will die Ärmel hochkrempeln. Jeder sei in dieser schwierigen Situation gefragt. Frankreichs neuem Premier hat es in den letzten Jahren in den verschiedenen Krisen an Zusammenarbeit gefehlt. Der konservative Republikaner will das nun ändern.
Ce sera pas seulement un gouvernement de droite comme je l'entends dire.
Die neue Regierung wird nicht nur rechts sein, wie ich das jetzt immer wieder höre. Es wird dort Leute aus meiner politischen Familie geben, aus dem Lager von Präsident Macron und auch Leute der Linken. Die guten Ideen muss man überall herholen. Man muss die Türen öffnen und alle an den Tisch holen, die kommen wollen. Die Linken allerdings haben angekündigt, so schnell wie möglich einen Misstrauensantrag gegen Barnier zu stellen. Dieser könnte den neuen Premier aber nur dann stürzen, wenn sich der Rassemblement National anschließt. Die extrem Rechten haben vorerst zugesagt, Barniers Politik abzuwarten. Wird Barnier unter diesem Druck Zugeständnisse machen? Ich habe nichts gemein mit den Thesen und der Ideologie des Rassemblement National, aber ich respektiere die fast 11 Millionen Wähler, die für ihn gestimmt haben. Sie zählen genauso wie die, die für die linke Neue Volksfront gestimmt haben oder für die Parteien der Mitte. Und genauso zählen die Stimmen derer, die nicht gewählt haben. Das sind sehr viele. Sie haben Wut oder Hoffnungslosigkeit über die Politik ausgedrückt. Obwohl Barnier mal für die Rente mit 65 war, will er Emmanuel Macrons hochumstrittene Reform, die das Rentenalter auf 64 erhöhte, wieder auf den Tisch bringen. Ich werde eine Diskussion führen über eine Verbesserung dieses Gesetzes für die Leute, die am zerbrechlichsten sind. Ich werde das mit den Sozialpartnern machen. Inhaltlich will Michel Barnier in seiner Regierungszeit keine roten Linien ziehen, egal ob es um die Forderung nach einem Verhältniswahlrecht oder um das Thema Einwanderung geht. Es herrscht das Gefühl, dass die Grenzen durchlässig wie ein Sieb sind und wir die Migrationsströme nicht beherrschen. Wir werden sie nicht durch Ideologien in den Griff bekommen, sondern mit konkreten Maßnahmen. Welche lässt Barnier noch offen? Als weitere Prioritäten nennt er die Arbeit besser zu bezahlen oder die medizinische Versorgung auf dem Land auszubauen. Und das alles ohne neue Schulden. Aber auch hier wird Barnier nicht konkret. Ich werde eine größere finanzielle Gerechtigkeit nicht verbieten. Ich werde das mit den verschiedenen Ministern durchsetzen, die ernannt werden, um öffentliche Gelder besser einzusetzen. Außerdem brauchen wir Wachstum. Die Lage der Staatsfinanzen sei extrem ernst, so Barnier. Er werde den Leuten die Wahrheit sagen, aber es gebe auch Hoffnung, denn Frankreich habe viele Trümpfe in der Hand. Bleibt noch die Frage, wie der altgediente Politiker sich seine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten vorstellt. Im Élysée-Palast will man nicht von einer Cohabitation sprechen, obwohl Barnier einer anderen Partei angehört als Emmanuel Macron. Man nennt das neue Regieren lieber Coexistence exigeante, also ein anspruchsvolles Zusammenleben. Barnier verspricht eine neue, unabhängige Art des Regierens. Der Präsident muss lenken, die Regierung muss regieren. Wie das genau aussehen soll, muss Michel Barnier noch zeigen.
Christiane Kess aus Paris. Als Ehrengast wurde der ukrainische Präsident Zelensky heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein empfangen, beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Und wenn so ein Ehrengast schon eingeladen wird, dann muss es auch was zu verkünden geben. Deutschland sagt der Ukraine 12 weitere Panzerhaubitzen zu und die USA haben weitere konkrete Finanzhilfen angekündigt. Die größte Forderung, die hat Zelensky aber heute nicht erfüllt bekommen, berichtet Klaus Remme.
Kurz nach 10 heute Vormittag eröffnete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin das 24. Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe.
We have a special guest here with us today, President Zelensky.
Der ukrainische Präsident nahm erstmals persönlich an den Beratungen von Vertretern aus etwa 50 Staaten teil. Seit Kriegsbeginn wurden in diesem Kreis Waffenlieferungen von über 100 Milliarden Dollar mobilisiert. Selenskyj dankte für die Unterstützung, doch sein Besuch kann auch als Indiz für eine dramatische Lage an der Front gelesen werden. Sicher, Selenskyj verwies auf die ukrainische Offensive in Richtung Kursk. Man halte inzwischen 1300 Quadratkilometer mit mehr als 100 Siedlungen besetzt. Doch vor allem erinnerte er die westlichen Partner an Zusagen beim NATO-Gipfel in Washington im Juli für Patriot-Flugabwehrsysteme.
The number of air defense systems that have not yet been delivered is significant. This is what was agreed upon and this is what has not been fully implemented.
Die Zahl der noch nicht gelieferten Systeme ist beträchtlich, so Selenskyj. Das wurde uns zugesagt und ist noch nicht vollständig erfüllt. Für Deutschland versicherte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, dass das Land der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben werde. Neben den Patriot-Systemen finanziere Deutschland 24 Systeme vom Typ Iris-T. 7 seien schon geliefert worden, 2 weitere seien noch für dieses Jahr vorgesehen. Insgesamt stehe der Plan für Lieferungen weit ins Jahr 2026. Darüber hinaus kündigte er heute erstmals an:
Wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern, und zwar 6 davon noch in diesem Jahr und weitere 6 im nächsten Jahr. Gesamtvolumen 150 Millionen Euro.
Auch andere Partner konkretisierten neue Hilfe. US-Präsident Biden werde im Laufe des Tages zusätzliche militärische Unterstützung in Höhe von 250 Millionen Dollar bekannt geben, so Lloyd Austin.
Time is of the essence, especially with winter on its way. We must all step up our support.
Der Winter kommt, wir müssen mehr tun und es muss schnell gehen, so der amerikanische Verteidigungsminister. Volodymyr Selenskyj hatte in Ramstein einmal mehr eine Aufhebung der Einsatzbeschränkungen für Waffen mit großer Reichweite gefordert. Die Ukraine müsse in der Lage sein, Ziele im russischen Hinterland anzugreifen, von wo man angegriffen werde. Doch sowohl Lloyd Austin als auch Boris Pistorius zeigten keinerlei Bewegung in dieser Frage. Dazu sei alles gesagt, so der Bundesverteidigungsminister, der darüber hinaus auf die Frage, ob sich Kiew angesichts der Landtagswahlergebnisse mit dem starken Abschneiden russlandfreundlicher Parteien Sorgen über die deutsche Haltung machen müsse, sagte:
Wir reden über Landtagswahlen, die ihre Bedeutung haben, eine wichtige Bedeutung, gerade auch für die Bundesländer. Wir reden über Ergebnisse, die niemanden zufriedenstellen können unter den Demokratinnen und Demokraten. Das gilt mit Blick gerade auch auf die Ergebnisse der AfD, aber auch die eigenen Ergebnisse. Aber eins ist auch klar, wir reden hier über rund 10% der deutschen Wahlberechtigten, die hier an die Urne gegangen sind. Das Mehrheitsbild in Deutschland insgesamt ist nach wie vor ein anderes und wir arbeiten dafür, dass das so bleibt.
Kulisse und Hintergrund von all den Sorgen und Verhandlungen und Zusagen sind die anhaltenden Luftangriffe Russlands in der Ukraine. Mit Näherrücken der Frontlinie an das Gebiet Dniepropetrovsk gerät die Stadt Pawlograd immer mehr ins Visier des russischen Militärs. Auf die Großstadt wurden heute mehrere Raketen gefeuert. Peter Sawicki.
Die jüngste Serie schwerwiegender russischer Luftangriffe auf verschiedene Landesteile der Ukraine geht weiter. Am Morgen wurde Pawlograd Ziel einer Attacke mit ballistischen Raketen des Typs Iskander. Nach lokalen Angaben forderte der Angriff bislang 1 Todesopfer. Die Zahl der Verletzten stieg im Laufe des Tages kontinuierlich an und lag am Nachmittag bei 58. Darunter sollen sich auch einige Kinder befinden. Getroffen wurden demnach erneut Wohnhäuser und weitere zivile Gebäude und trugen, wie es heißt, enorme Schäden davon. Pawlograd ist eine Großstadt in der Südostukraine und liegt etwa 100 Kilometer von den Kampfgebieten im Donbass entfernt. Zuletzt wurden vermehrt Einwohner der von Russland ins Visier genommenen Stadt Pokrowsk nach Pawlograd evakuiert. In der Nacht hatte es außerdem erneute Angriffe auf Lviv im Westen der Ukraine gegeben. Dort kam es offenbar zu Sachschäden durch Trümmerteile abgeschossener Drohnen. Von Opfern war bislang nichts bekannt. Der ukrainische Energieminister Hermann Haluschenko zeigte sich unterdessen mit Blick auf die Stromversorgung im anstehenden Herbst und Winter zuversichtlich. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man davon ausgehen, dass die Ukraine den Winter normal überstehen werde, sagte Haluschenko während eines Auftritts im ukrainischen Parlament. Er schränkte gleichwohl ein, dass weitere massive Luftangriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur die Lage verschärfen könnten. Ukrainische Energieanbieter hatten sich zuletzt allerdings skeptischer geäußert und gehen von einem schwierigen Winter aus, mit Stromabschaltungen von potenziell 12 bis sogar 20 Stunden pro Tag.
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit momentan weit hinten, ist teilweise sogar Schlusslicht. Man ist an negative Prognosen mittlerweile gewöhnt und reiht sich nun auch die Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nahtlos ein. Nur mit einem Unterschied: das DIW macht in seiner Prognose Hoffnung auf Besserung. Bald stünden die Zeichen wieder auf Wachstum, heißt es, berichtet Gregor Lischka.
Wie andere Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt auch, musste das DIW seine Konjunkturprognose heute nach unten korrigieren. Statt einem Wachstum von 0,4% erwartet man für das laufende Jahr nun eine Stagnation von 0%. Geraldine Dani-Knedlik vom DIW kann dem Ganzen trotzdem etwas Positives abgewinnen.
Die Erholung ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Denn vor allem der private Konsum werde sich schon bald positiv entwickeln.
Der Gamechanger ist hier, dass die Inflationsausgleichsprämien im letzten Jahr noch in einzelnen größeren Beträgen ausgezahlt wurden. In diesem Jahr allerdings sehen die Konsumentinnen und Konsumenten, dass sich ihre Löhne und Gehälter jeden Monat erhöht haben. Und das dürfte zusammen mit einer stabilen Inflationsentwicklung den Haushalten Zuversicht geben für die kommenden Jahre.
Zuversicht ist ein gutes Stichwort. Es ist fast schon auffällig, wie das DIW heute selbst angesichts nach unten korrigierter Konjunkturprognosen versuchte, Zuversicht zu verbreiten. Dabei gibt es doch Nachrichten aus der Wirtschaftswelt in diesen Tagen, die größer zu sein scheinen als die Nachricht selbst. Beispiel Volkswagen, eine Galionsfigur der deutschen Wirtschaft, die mit schwachen Absatzzahlen zu kämpfen hat und ankündigte, deswegen sogar Werke schließen zu wollen.
VW ist ein sehr gutes Beispiel, um den aktuellen Stand der deutschen Industrie darzulegen. Denn wir sehen eigentlich schon seit 2019, also vor der Corona-Pandemie, dass sich die deutsche Industrie auf einem Abwärtstrend bewegt.
Von Unterauslastung, sinkenden Marktanteilen, Umstrukturierungen war bei den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten mit Blick auf die deutsche Industrie zuletzt die Rede. Geht da gerade ein Gespenst durch Deutschland? Das Gespenst von der Deindustrialisierung?
Deindustrialisierung ist jetzt ein großes Wort im Sinne von, die Industrie wandert völlig ab. Davon kann keine Rede sein.
Meint Stefan Kotz, Konjunkturforscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, kurz IFW.
Aber wir sehen schon, dass jetzt über die vergangenen 6-7 Jahre der Anteil der industriellen Wertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung auffällig rückläufig ist, und zwar über das hinaus, was man rein konjunkturell erklären kann.
Heißt, es liegt nicht nur an einer kurzfristigen Schwächephase der Konjunktur, sondern an strukturellen, langfristigen Problemen, die es den deutschen Kernindustrien, also eben der Automobilbranche, der Chemie und dem Maschinenbau, schwerer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Vor allem die vergleichsweise hohen Energiepreise, wie auch die alternde Bevölkerung und der damit verbundene Fachkräftemangel, spielen dabei eine starke Rolle. Geraldine Dani-Knedlik vom DIW Berlin teilt diese Analyse prinzipiell.
Allerdings malen wir das Bild nicht ganz so schwarz. Wir gehen schon davon aus, dass es auch zu einer merklichen Erholung in den kommenden Jahren kommen dürfte, was vor allen Dingen getrieben wird durch eine Erholung des weltwirtschaftlichen Umfelds.
Und das DIW lenkt den Fokus auch auf weitere Lichtblicke. Der Arbeitsmarkt erweise sich als robust, die zu erwartenden Zinssenkungen der EZB sorgen für bessere Finanzierungsbedingungen und auch die Wachstumsinitiative der Ampelregierung werde helfen. Auch Stefan Kotz vom Kieler IFW gibt zu bedenken, die deutsche Wirtschaft ist mehr als nur ihre Industrie.
Eine bestimmte Industriequote ist ja kein wirtschaftspolitisches Ziel, sondern die Wirtschaftsstrukturen, die müssen sich über Marktprozesse herausbilden.
Heißt, das wirtschaftliche Potenzial könnte sich auch einfach stärker in Richtung Dienstleistungsbranchen beispielsweise entwickeln. Es sind Argumente, die dem Gespenst von der Deindustrialisierung seinen Schrecken nehmen sollen.
Der Beitrag von Gregor Lischka, und damit kommen wir zur Presseschau heute in dieser Sendung, zusammengestellt von Philipp Früh und präsentiert von Joachim Eich.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit dem Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der auch am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein teilnahm. Viele der dortigen Beschlüsse sind vor allem von dem Bemühen geprägt, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das gilt zum Beispiel für die Ankündigung von Verteidigungsminister Pistorius, Kiew weitere 12 Panzerhaubitzen zur Verfügung zu stellen. Die Systeme werden garantiert nicht kriegsentscheidend sein. Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert: Die Bundesregierung muss ihr großes politisches Gewicht in Europa noch stärker dafür einsetzen, andere Staaten zu ähnlich starker Unterstützung für die Ukraine anzutreiben. Was das angeht, wirkt Bundeskanzler Scholz wenig entschlossen und durchsetzungsstark. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, Scholz und Selenskyj geben sich bei ihrem Treffen in Deutschland kämpferisch. Dabei ist die Niederlage der Ukraine absehbar. Je länger der Westen diese brutale Wirklichkeit ignoriert, desto höher wird der Preis sein, den die Ukraine am Ende bezahlen wird. Verhandlungen mit Putin sind alternativlos. Ist Selenskyj dafür der richtige Mann? Derzeit deutet nichts darauf hin. Mit den diplomatischen Gesprächen von Außenministerin Baerbock in Israel befasst die Badische Zeitung aus Freiburg sich. Ihre Forderung nach einem Siedlungsstopp mag noch erwartbar gewesen sein. Die Präzisierung dessen, was darunter zu verstehen sei, wenn Deutschland von Israels Sicherheit als Staatsräson spricht, hat es aber in sich. Es gehe bei dem deutschen Versprechen um die Sicherheit des Landes, nicht um die einer Regierung. Darin verbirgt sich eine Warnung an Ministerpräsident Netanyahu. Und das ist richtig so. Der Tagesspiegel aus Berlin ist anderer Meinung. An Selbstbewusstsein mangelt es Baerbock nicht, wohl aber an Selbsterkenntnis. Schon vor Reisebeginn wurden Stellungnahmen veröffentlicht, in denen Israel für alles verantwortlich gemacht wird, was gerade geschieht. Baerbock verliert bei den Israelis an Achtung und Einfluss sowieso. So hilft sie nicht bei der Friedenssuche. Weiterhin Thema in den Kommentarspalten ist der vereitelte Anschlag in der Nähe des israelischen Konsulats in München. Die Leipziger Volkszeitung konstatiert: Eine Welle von Attentaten, für die keine große Vorbereitung nötig ist, erschüttert Europa. Die Polizei, das hat die Reaktion der Beamten in München gezeigt, handelt mittlerweile äußerst robust. Wie man aber die Radikalisierung stoppen kann, ob in den Kinderzimmern oder den Sammelunterkünften, ist die große Frage. Die Süddeutsche Zeitung ist überzeugt, gegen islamistische Terroristen, vor allem solche, die wir im Münchner Fall eingebürgert sind, hilft etwas anderes besser als Debatten über Zuwanderung. Es braucht mehr Befugnisse für Polizei und Geheimdienste. Dass das Bundeskriminalamt bei Terrorverdacht künftig wohl auch heimlich Wohnungen durchsuchen darf, ist angesichts der Gefahr verhältnismäßig. FDP und Grüne sollten zudem ihre Blockade bei der Vorratsdatenspeicherung aufgeben.
Danke, Joachim Eich, für diese Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk.